Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich die Marlies als Gästin da und sie hat sich gemeldet, um mit mir über das Thema Erektionsstörungen zu sprechen. Und wir haben auch wieder eure Fragen gesammelt und diesmal kamen auch sehr, sehr viele Fragen rein. Also es ist ein Thema, was viele Menschen auch wohl beschäftigt. Ja, danke, dass du dein Wissen mit uns teilen möchtest. Magst du dich mal selber kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin die Marlies. Ich komme aus Österreich, wohne in Wien. Ihr werdet es wahrscheinlich noch ein paar Mal hören. Ich kann das nicht so gut verstecken. warum maße ich mir an, als Person ohne Penis da jetzt über Erektionsstörungen zu sprechen? Ganz kurz zu mir, ich beschäftige mich seit knapp einem Dreivierteljahr wirklich sehr intensiv mit diesem Thema, in Zusammenarbeit mit zwei Sexualberaterinnen aus Wien. Bin selbst in der Ausbildung zur Sexualberaterin und einfach alles rund um das Thema Sexualität interessiert mich extrem. Finde ich sehr, sehr spannend. Und auch dann später irgendwie auch das Ich als Person ohne Penis, wie geht's eigentlich den Menschen mit Penis? Also das ist für mich auch ein interessanter Punkt gewesen, habe mich da extrem eingelesen, wie gesagt auch in Kooperation mit Fachkräften und möchte jetzt da einfach das Gelernte mit euch teilen.
Ja, und da freuen wir uns sehr. Ich wollte noch mal einen kurzen Disclaimer vorschicken, bevor wir jetzt starten. Wir sind beide keine medizinisch ausgebildeten Personen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ein Anliegen habt, dass ihr selber vielleicht irgendwie betroffen seid oder vielleicht sogar irgendwie ein konkretes Problem zum Thema Erektionsstörungen habt, da würden wir euch bitten, tatsächlich zu einem Arzt, einer Ärztin zu gehen oder zu einem Urologen, einer Urologin. Und in den Shownotes verlinken wir euch auch nochmal eine Liste mit UrologInnen in ganz Deutschland. Vielleicht finden wir auch nochmal eine Liste, die so den ganzen deutschsprachigen Raum betreffen, dass ihr euch am besten an die Person wenden könnt, weil wir ja auch gleich sehen werden, dass es auch unterschiedliche Ursachen haben kann. Ja, und da ist es dann am besten, erstmal wirklich zum Arzt, zu einer Ärztin zu gehen. Ja, genau. So, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Und zwar ist die erste Frage, was ist eigentlich eine Erektionsstörung?
Also da mal ganz spannend. Es gibt ja verschiedenste Begriffe, die so herumschwirren. Es gibt ja Erektionsstörungen, Erektionsprobleme, auch die erektile Dysfunktion. Ganz grundsätzlich, Erektionsstörung und erektile Dysfunktion ist dasselbe. Das kann man eigentlich deckungsgleich verwenden. Die bisschen abgeschwächtere Version sind dann die Erektionsprobleme, weil das einfach nur keine Störung ist. Also es ist einfach, wenn man Probleme hat mit in diesem Feld, dann kann man das mal so bezeichnen. Sobald es dann zur Störung geht oder zur Dysfunktion, ist es dann der nächste Begriff. Wann kennzeichnet man das, wann diagnostiziert man das als tatsächliche Störung? Da gibt es eine ganz spannende Zahl, die ich ganz, ganz gut finde, die auch verdeutlicht, wie oft man eigentlich sagt, ich habe eine Störung, eine Erektionsstörung, obwohl das gar nicht so ist. Und zwar spricht man erst dann von einer tatsächlichen Störung, wenn das Problem mindestens ein halbes Jahr lang auftritt, also 6 Monate, und in 70% der Fällen. Also erst wirklich dann diagnostiziert man das sozusagen. Alles davor wären halt eher die Probleme, die Erektionsprobleme. Ja, vielleicht auch noch ganz allgemein, also bei Erektionsproblemen wie Störung geht es einfach darum, dass der Mensch mit Penis Probleme dabei hat, dass der Penis entweder steif wird oder steif bleibt.
Ja. Ja. Und wie viele Menschen sind denn etwa betroffen?
Das ist ganz spannend. Also mich persönlich interessiert so eher die Gruppe von Jüngeren, also von so 16 bis 39. Und da kann man schon auch sagen, also unterschiedlich Also ich habe das als Statistik gefunden. Ich weiß nicht genau, in welchen ländlichen Bezug das war. Allerdings, also in den 20ern sagt man, dass ungefähr 8% aller Männer, also aller Menschen mit Penis betroffen sind. Dann in den 30ern rauf geht's zu die 11% und dann ab 40 wird's ja wirklich 40%, Ü50 sind es dann Ü50%. Also so ungefähr. Mich interessiert allerdings eben die Gruppe der jungen Menschen mit Penis, einfach auch, weil ich glaube, dass die oft vergessen werden. Also gerade in der öffentlichen Debatte hört man halt, ja, okay, Menschen mit Erektionsproblemen, das sind so 40 plus, da gibt es dann Viagra und Schluss ist. Also das ist so diese Debatte, die geführt wird. Alles andere wird tabuisiert und totgeschwiegen. Und da finde ich es halt auch wirklich spannend, dass es dann doch eigentlich 8% oder 11% in den 30ern, das sind jetzt nicht unbedingt wenige,
Nee, das stimmt.
behaupten.
Also wenn man ja schon von 11% spricht, dann ist es ja eigentlich fast sogar ein bisschen mehr als jede zehnte Person mit einem Penis. Also würde man ja theoretisch eine Person in seinem Umfeld auf jeden Fall kennen, der oder die davon betroffen ist.
Genau. Und das finde ich auch, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man mal versteht. Zum einen, es passiert auch für jüngere Menschen. Und zum anderen, man ist nicht alleine. Also das ist egal, um was es geht, egal um welche Probleme. Einfach die Erkenntnis, man ist nicht alleine damit, das ist, finde ich, immer sehr hilfreich.
Okay, jetzt kommt natürlich eine sehr spannende Frage, die sich wahrscheinlich sehr viele stellen. Welche Ursachen können denn Erektionsstörungen haben?
Ja, alles Mögliche. Also, wenn man jetzt nochmal da unterscheidet zwischen eben Menschen unter 40 und Menschen über 40, machen wir mal so. Da gibt es immer zwei ganz, ganz grobe Unterscheidungen. Zum einen ist es so die körperliche Ursachen und dann psychische Ursachen. Das kann man mal so sagen. Je jünger man ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine psychische Ursache hat. Ist es nicht unbedingt körperlich bedingt, also vom Alter her bedingt, allerdings einfach, je älter man wird, desto mehr Herzrhythmusstörungen zum Beispiel, irgendwelche Kreislaufprobleme, Medikamente, die man einnimmt zum Beispiel. Also da hat man dann mehr Herde, warum es dazu kommen kann. Und ich finde auch, dass die 20er Jahre so eine ganze psychisch intensive Zeit sind. Und dass dann da einfach auch sehr viele Probleme entstehen. Also das sind einmal die zwei großen. Wenn man sich jetzt dann auf diese Gruppe der jungen Menschen mit Penis konzentriert, gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Ursachen. Ja, da ist zum Beispiel, wo fange ich da an? Gesellschaftlicher Druck. Ganz, ganz großes Thema. Die Performance, also dieser Performance-Druck, der einfach herrscht. Es hat auch ganz viel damit zu tun, dass diese toxische Männlichkeit ist auch ein Begriff, der ganz groß ist in diesem Bezug. Also die giftige Männlichkeit quasi übersetzt. Das ist dieses Bild, ein Mann hat stark zu sein, ein Mann hat gefälligst nun mal die Frau zu befriedigen, ein Mann muss potent sein, aber ganz, ganz viele andere Sachen auch außerhalb der Sexualität. Und die beeinflussen natürlich auch den Druck, den man hat, wenn man dann Sex hat. Und wenn man das immer im Kopf hat, so, okay, wenn ich jetzt versage, dann entspreche ich nicht dieser Männlichkeitsnorm, die in unserer Gesellschaft herrscht. Und das ist was im Kopf zum Beispiel vorherrscht. Dann gibt es zum Beispiel, also generell, ein Körper ist ja sehr komplex. Es kann immer mal passieren, dass es mal nicht funktioniert. Also egal, welche körperlichen Funktionen. Beim Sex genauso. Und wenn mal was nicht funktioniert, fallen dann ganz, ganz viele Männer in diese Angstspirale rein. Oder Menschen mit Penis. In diese Angstspirale rein. Also dieses, oh mein Gott, jetzt hat es nicht funktioniert. Dann wird es beim nächsten Mal auch nicht funktionieren. Und wenn man dann da mal drinnen ist, ist es sehr schwer, da wieder rauszubrechen. Wir kommen dann später, glaube ich, noch dazu, wie eine Erektion überhaupt funktioniert Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Ruhe hat, dass man nicht ständig ausbricht in diese Analyse vom eigenen Körper. Funktioniert eh noch alles? Okay, alles gut, weiter geht's. Mechanische Gewohnheiten. Ganz, ganz großer Punkt, da kommt dann auch der Porno noch rein. Wenn man sich zum Beispiel angewohnt hat, dass man immer in derselben Abfolge sich befriedigt zum Beispiel, dann ist es schwierig, dass wenn es dann zum Beispiel eine andere Form von Berührung, Stimulation stattfindet, dass man dann das auch als lustvoll wahrnimmt, weil der Körper darauf trainiert ist, dass er halt diese eine oft auch sehr harte Bewegung halt einfach als lustvoll realisiert. Zum Beispiel. Was gibt's noch? Ja, okay, Pornos. Bleiben wir beim Porno. Pornos schaffen auch, wie gesagt, so einen Performance-Druck auf alle Fälle. Was sie auch tun, ist den nötigen Reiz, den man braucht, für eine Erektion, für einen Orgasmus etc., er wird immer höher gesetzt. Weil man stumpft dann ab. Das ist einfach so, das ist menschlich. Man schaut sich, man hat so ein, eine, man hat irgendwie so, ja, okay, das finde ich geil, den Porno schaue ich, und beim nächsten Mal ist er nicht mehr so geil, dann braucht man irgendwas anderes, irgendwie ein Mehr. Und so stumpft man dann selbst ab und findet dann zum Beispiel aber auch eine sanftere Stimulation dann nicht mehr so erregend. Selbiges mit der Partnerin, mit dem Partner. Man hat dann dieses Bild von einer Frau oder von einem Mann, mit dem man Sex hat, aus dem Porno, und eine echte Person entspricht dem meistens auch nicht. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Ursachen, was zum einen super, super verwirrend ist dann wahrscheinlich, aber auch extrem gut, weil man da einfach sieht, okay, es kann ganz viel sein, es kann ganz viel zusammenhängen. Probier mal doch einmal verschiedenste Sachen aus, bis es dann bei mir selbst wieder funktioniert.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Die nächste Frage wäre, welche Rolle spielen denn Emotionen bei einer Erektionsstörung?
So wie ihr schon ein bisschen angesprochen, eben mit diesem Performance-Druck. Druck jetzt per se ist nicht unbedingt eine Emotion, würde ich mal sagen. Aber wenn man diesem Performance-Druck dann nicht entspricht, entstehen Emotionen. Also das ist dann zum Beispiel, man hinterfragt die eigene Männlichkeit. Bin ich männlich genug? Was sowieso eine eigene Diskussion wert ist. Das zum Beispiel, oder auch dieses Gefühl, man kann nicht befriedigen, also nicht nur auf sich selbst bezogen, also meine eigene Sexualität, sondern die Sexualität der Partnerin, des Partners leidet darunter. Also man hat dann Schuldgefühle zum Beispiel auch. Und das verstärkt das Ganze. Das verstärkt immer und immer wieder dieses Problem in seinem eigenen Kopf. Ich funktioniere nicht, ich reiche nicht, etc. etc. Und so fällt man halt dann auch in diese Angstspirale rein.
Ja, das stimmt. Und das kann, glaube ich, auch sehr, sehr schnell gehen. Und die Frage für mich, die sich mir da jetzt so stellt, ganz spontan ist, wie kann man denn als Partner oder Partnerin oder Partnerin drauf reagieren am besten oder damit umgehen?
Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es sich um eine feste Partnerinnenschaft handelt. Am besten ist es, wenn man, also meiner Meinung nach ist es, wenn man das Problem gemeinsam angeht. Also besonders wenn es irgendwie was Fixeres ist, dann möchte man ja gemeinsam eine Zukunft schaffen, und in einer Partnerschaft, Be Beziehung, whatever, sollte ja irgendwie auch eine sexuelle Komponente herrschen. Und das Ziel ist, dass man gegenseitige Befriedigung findet. Und wenn man dann das Problem gemeinsam angeht, gibt es extrem viele Sachen, die man machen kann. Also Geduld ist ein ganz großer Punkt, geduldig sein, aber auch sowas wie Kreativität. Also nicht nur, okay, dann machen wir es doch einmal so, oder findest du das nicht gut, oder okay, dann lassen wir deinen Penis mal außen vor, zum Beispiel, sondern wirklich auch keine Ahnung, Fantasien ausprobieren zum Beispiel, aber auch sowas wie die Mindsets in der Beziehung einmal hinterfragen. Also zum Beispiel, ist der Orgasmus wirklich so wichtig? Wenn man nämlich dann diesen Druck nach einem Orgasmus rausnimmt aus dem partnerschaftlichen Sexleben, kann es sein, also sobald der keine Rolle mehr spielt, ist ja alles einfacher. Das kennen wir ja, oder? Also wenn wir wissen, okay, egal, das ist eh nicht so wichtig, dann funktioniert es auf einmal. Und tatsächlich ist es doch so, dass man gerade in einer, also wenn es jetzt kein One-Night-Stand ist zum Beispiel, aber wenn es jetzt irgendwie eine Partnerschaft, eine Partnerinnenschaft ist, da ist ja auch jetzt nicht unbedingt der Orgasmus das Ziel von der Begegnung, von der sexuellen Begegnung, sondern wirklich das Miteinander. Das Zueinanderfinden und das gemeinsam was Spannendes, Interessantes tun. Also das zum Beispiel kann man da auch ganz viel dran arbeiten.
Ja, das stimmt. Die nächste Frage, die uns gestellt wurde, war: Gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Erektionsstörung und dem Konsum von Cannabis? Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch ein bisschen recherchieren müssen, denn es gab dazu so ein bisschen eine Studie. Und zwar ist es so, dass generell Personen, die Cannabis konsumieren, häufiger Sex haben insgesamt, aber Leute, die es wirklich auch regelmäßig konsumieren, eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, eine Erektionsstörung zu bekommen. Und das hat quasi Urologen, also das haben Urologen von der University of Stanford erforscht, beziehungsweise haben das quasi berichtet, und zwar im Fachmagazin Journal of Sexual Medicine. Verlinke ich euch auch nochmal. Genau. Also die Daten sagen zwar nicht, dass man automatisch mehr Sex hat, je mehr Marihuana man raucht. Und man weiß auch nicht, ob das jetzt quasi die Ursache ist, aber es besteht wohl ein Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cannabis und der Häufigkeit, wie oft man Sex hat. Das ist so die kurze Antwort. Gerne verlinke ich euch das nochmal, dass ihr das nochmal nachlesen könnt, wer da nochmal so ein bisschen mehr dazu rausfinden möchte. Aber das sind so die groben Befunde dazu, die ich jetzt so rausgefunden habe.
Ja, eher spannend, oder? Also das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt. Was ich immer dazu gedacht habe, ist halt irgendwie bei Cannabis oder generell bei allen Formen von Drogen, genauso auch Alkohol und Co., worum es halt geht, besonders wenn man halt Erektionsprobleme hat, dass man sich selbst lernt zu spüren. Und sobald halt irgendwelche Formen von Drogen dabei involviert sind, geht es nicht mehr so gut. Also kann man schon vorstellen, dass das wirklich auch, also ja,
Ja.
kann man gut vorstellen, dass es tatsächlich auch so ist, dass dann eben mehr Probleme herrschen.
Ja, also hier steht direkt auch, dass quasi männliche wird dann davon gesprochen, leider nicht, leider doch sehr binär dann irgendwo. Dass gerade die intensiv Konsumierenden ein erhöhtes Risiko haben für Erektionsstörungen und auch, dass die Menge und Qualität der Spermien durch den Cannabiskonsum leiden. Ja. Allerdings stimuliert auch wohl Cannabis die Gehirnregionen, die mit sexueller Erregung und Aktivität assoziiert werden. Ja.
Ich glaube, da ist immer die Balance ist da sehr entscheidend.
Das stimmt schon, ja.
Vielleicht an dem Punkt ist es auch ganz spannend, weil ich das erst gerade noch vergessen habe. So generelle körperliche Gesundheit ist auch, oder halt nicht Gesundheit, aber die Ernährung zum Beispiel spielt auch eine große Rolle. Also so wie genug Wasser trinken oder genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist ein großer Punkt, wenn man zum Beispiel zu wenig, also Blutverdünnung, also Wasser ist wichtig für die Blutverdünnung.
Stimmt,
Und
ja.
wir wissen, man braucht Blut für einen steifen Penis. Also das ist so dieses 1 plus 1 ist 2. Oder auch, was ich ganz spannend finde, habe ich mal einiges dazu gelesen auch. Zum Beispiel so Sportler, Sportlerinnen, die so Wettkampfdiät machen, also so radikal die Kalorien und die Fette und alles reduzieren, damit man halt wirklich dann geschreddet dann dasteht. Da kann es dann auch sein, dass es dann zu Erektionsproblemen kommt, kurzweilig, weil einfach zum Beispiel die Fette fehlen, die der Körper allerdings braucht, dass das eben Ganze funktioniert. Also da merkt man dann auch, dass halt das Komplettbild vom Körper eine große Rolle spielt, genauso eben auch mit Drogen aller Art.
Das stimmt. Die nächste Frage wäre, wie viel Kontrolle haben Menschen mit Penis überhaupt über ihre Erektion?
Gute Frage. Ja, also grundsätzlich eine Erektion, das ist ein körperlicher Vorgang. Also das und das ergibt dann das. Da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Worauf wir allerdings Einfluss haben, ist, wie wir unseren Körper dahin hinbekommen. Also, wie kann ich das besser darstellen? Also, eben wie vorhin, wir wissen, wir brauchen flüssiges, gutes Blut, damit da wirklich eine Durchblutung herrscht. Deswegen hilft es zum Beispiel, wenn wir genug Flüssigkeiten zu uns nehmen. Dass wir können den Körper unterstützen, dass er dann diese körperliche Funktion, also diese körperliche, ja, also diesen körperlichen Ablauf da in Gang kriegt, gut in Gang kriegt. Ich finde, bei solchen Dingen ist immer Wissen ist Macht. Also ganz, ganz stark. Und wenn man den Körper, also wenn man den Körper versteht, wie hängt es zusammen, was bewirkt was, kann man da ganz, ganz viel Einfluss drauf nehmen. Ein anderer Punkt ist bei dem, zu verstehen, wie hängt zum Beispiel das Nervensystem, also inwiefern beeinflusst das Nervensystem diesen Ablauf? Da gibt es den Parasympathikus und den Sympathikus. Das sind so vegetative, also das ist das vegetative Nervensystem und die sind ganz wichtig für eine Erektion. Warum? Der Sympathikus, der wird dann aktiviert, also die zwei können nicht gleichzeitig aktiviert sein. Und der Sympathikus, der wird dann aktiviert, wenn wir Stress haben. Sprich, wenn wir irgendwie viel Hirnaktivität brauchen. Auch dieser Fluchtmodus wird dann aktiviert. Also unsere Beine, unsere Hände werden gut durchblutet, dass wir jederzeit loslaufen können. Also das ist dann so in diesen gestressten Situationen. Der Parasympathikus ist genau das Gegenteil davon. Das ist dann in entspannten Situationen. Und was bewirkt der? Der bewirkt, dass der Verdauungstrakt einfach gut durchblutet wird. Wir wissen ja auch, dass wenn wir schlafen, dann verdauen wir am besten. Deswegen soll man kurz vorm Schlafen gehen nichts essen, damit man halt wirklich schlafen kann und nicht die ganze Zeit aktiv verdaut. Und was befindet sich auch in dieser Region? Ja, das Genital. Und wenn man das mal weiß, dann ist es dieses, okay, ich brauche also eine Entspanntheit, damit dieser Bereich gut durchblutet wird, rein vom Körper aus. Und deswegen ist zum Beispiel Atmen extrem wichtig, wenn man jetzt an Erektionsproblemen leidet, das ist Atmen extrem, extrem hilfreich. Das klingt so banal, aber es hilft. Also es hilft wirklich, weil man braucht dieses Entspanntsein. Man muss den Parasympathikus aktiviert haben, damit es wirklich gut funktioniert. Und ja, Wissen ist Macht. Also da haben wir schon drauf Einfluss. Was könnte da noch sein? Ja, Normgeilheit. Also ich nenne den Begriff Normgeilheit. Ich finde den toll. Was ist das? Eine Normgeilheit ist so dieses, was uns die Gesellschaft vorschreibt, was wir zum geil finden haben, wird ganz, ganz oft auch von Pornos vorbestimmt. Also Pornos sagt, das ist jetzt geil. Ich muss das jetzt auch geil finden, weil Pornos sagt, das ist jetzt geil. Aber ich finde das eigentlich nicht wirklich geil, aber eigentlich sollte ich es geil finden. Also dieses verwirrende Schlussfolgern. Und wenn man dann mal anfängt, dass man das selbst hinterfragt, finde ich das, was ich sehe, also was ich in der Öffentlichkeit sehe, zum Beispiel genauso auch schlanke Frauen oder durchtrainierte Männerkörper, finde ich das wirklich geil oder ist das diese Normgeilheit, die mir das vorschreibt? Und wenn man dann einmal herausfindet, ist es das wirklich oder ist es vielleicht was anderes? Und wenn ja, was ist es? Dann kann man da auch nochmal Einfluss drauf nehmen. Also einfach dann den Körper dem aussetzen, was wir wirklich geil finden.
Also quasi auch herausfinden, welche Reize erregen uns. Was finde
Genau.
ich selber erregend und auch sich zu trauen, eben über diese Norm, also über den Tellerrand einfach zu schauen und selber vielleicht auch offen dafür zu sein, okay, was erregt mich?
Genau.
Oh, ja.
Ganz, ganz, ganz großes Thema.
Genau. So, dann haben wir ja schon ein bisschen über Ursachen oder viel über Ursachen gesprochen und jetzt wäre die nächste Frage, was kann denn eigentlich bei Erektionsstörungen helfen?
Ja, warte, da habe ich auch ganz, ganz viel. Dum, 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 dum. Okay. Also, es geht ganz stark darum, die Kontrolle an sich, wieder an sich zu reißen, also also die Kontrolle wieder an sich zu nehmen und auch die Eigenverantwortung. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber also oft ist es auch so, also vielleicht kennt man das, der Penis funktioniert nicht. Ach du böser Penis. Nein, der Penis ist Teil von deinem Körper und wenn dein Penis nicht funktioniert, dann hat das was mit dir und mit deinem Körper zu tun. Man kann dieses Problem nicht von sich schieben. Zum Beispiel. Das ist ein großes Ding. Also Wissen es macht, wie vorhin, das ist definitiv ein großer Punkt. Auch zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer körperlichen Erregung und einer im Kopf. Also oft ist es ja so, dass man dann das Gefühl hat, es hat wieder was mit der Normgeilheit zu tun, aber okay, der Körper reagiert, ja. Von mir, sie bekommen sowas wie ein Steifen. Aber tatsächlich ist es jetzt nicht in meinem Kopf ankommen. Und wenn man sich dann aber immer wieder drüber befriedigt, obwohl man eigentlich nicht wirklich im Kopf erregt ist, dann führt es halt auch dazu, dass man das irgendwie gar nicht mehr hört. Sich selbst nicht mehr bewusst ist, was eigentlich die eigene Geilheit, was eigentlich die eigene Erregtheit eigentlich bedeutet. Also im Kopf. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Was auch helfen kann, ist wie sage ich das jetzt? Ja, den Druck rauszunehmen, das ist jetzt ziemlich banal wieder. Allerdings hilft es. Und zwar wie? Erstens, hinterfragt einmal, was bedeutet der Orgasmus? Großer Punkt. Brauche ich den Orgasmus eigentlich oder möchte ich mal lernen, wie es ist, fühlen, wie man sich selbst irgendwie spüren kann, zum Beispiel. Orgasmus muss da nicht immer das Ziel sein. Auch, also das ist mit sich selbst. Und dann mit einer anderen Person kann man dann einmal die Definition von Sex hinterfragen. Also, was ist Sex? Für ganz, ganz viele Menschen bedeutet Sex jetzt sehr heteronormativ, Penis in Vagina. Rein, raus, Orgasmus. Ist eine Definition, aber vermutlich eine sehr problematische, weil eben dieser Orgasmus so das Ziel ist. Sex muss nicht diese Einbahnstraße sein. Sex ist nicht eindimensional. Also aus der Sexualberatung definiert man Sex viel, viel breiter. Da ist, also das, was ich gerade beschrieben habe, dieses rein, raus, das ist dann zum Beispiel der Genitalverkehr. Also vaginal, anal, ganz egal, aber wirklich, wenn zwei Genitalien dann aneinander in irgendeiner Form stoßen, das ist dann der Genitalverkehr. Sex ist alles. Da spielt dieses Vorspiel, was eine eigene Debatte auch wieder wert wäre, genauso eine große Rolle wie denn das wirkliche rein, raus. Ja, zum Beispiel.
Ja, zudem ist ja auch nicht unbedingt ein rein, raus zum Beispiel
Genau.
braucht oder irgendwie eine Berührung der Genitalien, weil wie sollten, also das schließt ja auch ganz, ganz viele Arten und Weisen aus, wie zum Beispiel auch queere Personen oder zwei Frauen, zwei Menschen mit Vagina oder zwei, ja, zwei Menschen mit Vagina oder auch Selbstbefriedigung kann ja eben, ne? Es wird ja zum Beispiel auch von Solosexualität gesprochen, dass man
Ja.
eben Sex mit sich selber hat und das dann somit auch irgendwo auch gleichwertig ist zum Geschlechtsverkehr.
Ja, voll gut, dass du das so ansprichst. Gut, du hast richtig gute Worte gefunden. Also Sex ist viel, viel mehr als nur dieser reine Orgasmusgedanke. Und warum bringt man das jetzt bei den Erektionsproblemen auf? Ganz einfach, dass wenn, also Sex muss nicht gut sein, also Sex ist nicht nur dann gut, wenn ein Orgasmus am Schluss steht. Ganz, ganz großer Punkt. Also man kann zum Beispiel wirklich viel Zeit investieren in diese Begegnung zueinander, aber auch mit sich selbst, guter Punkt. Aber auch die Vorbereitung zum Beispiel. Also ich habe da ganz, ganz viele Gespräche geführt mit meinen Sexualberaterinnen, also mit meinen Chefinnen. Dieses in der Früh aufstehen und am Abend und wissen, am Abend passiert was. Am Abend trifft man jemanden. Und dann dieses gezielte Duschen gehen, damit man sich nochmal, keine Ahnung, wenn man möchte, die Haare rasiert oder nochmal die Haut peelt, damit man ja irgendwie weich ist für die andere Person oder für sich selbst, als einfach ein angenehmes Gefühl ist. Die Bodylotion oder okay, die Haare sollte man wieder waschen, also generell. Aber dann auch die Atmosphäre schaffen, zum Beispiel Lichtstimmung, Musik. Das Ganze macht was mit dem Kopf. Und da wäre dann wieder diese Erregung im Kopf ein großes Thema. Wenn man schafft, dass man sich selbst irgendwie in diese Stimmung bringt von Erotik, von sexueller Begegnung, ist diese körperliche Erregung ein zweiter Teil davon, aber nicht der einzige. Und wenn man dann zum Beispiel jetzt in einer Beziehung mit Erektionsproblemen kann das wirklich helfen, dass man einfach Sex weiterfasst. Dass man sich zum Beispiel vornimmt, dass man jetzt was Neues probiert. Und auch mit diesem, und wenn es nicht klappt, dann haben wir es halt probiert. Das ist sowas in die Richtung.
Ja, also ein Gedanke, der mir noch jetzt gekommen ist, dazu ist generell vielleicht auch noch mal dieses Phänomen der Erektion ein bisschen zu hinterfragen und ein bisschen zu reflektieren auch. Also für viele bedeutet ja auch eine Erektion direkt, okay, die Person hat Lust auf mich oder ich bin jetzt so attraktiv, dass die Person eine Erektion bekommt. Und ich habe mal so einen Spruch gehört irgendwie, der auch wieder sehr heteronormativ ist. Das größte Kompliment einer Frau ist die Erektion eines Mannes, wo man dann auch wieder 3 Schritte zurückgehen muss eigentlich, weil nur weil eine Person eine Erektion hat, ist das nicht gleichbedeutend mit der Lust, die eine sexuelle Lust, die eine Person empfindet, weil eben auch eine Erektion, und da muss ich mal eben kurz Triggerwarnungen aussprechen, auch bei sexueller Gewalt oder wenn jemand vergewaltigt wird, kann es eben auch sein, dass der Penis steif wird oder die Vagina feucht wird. Und das hat dann nichts mit einer Erregung, mit einer sexuellen Erregung zu tun oder mit wirklicher sexueller Lust, sondern die Erektion, passiert dann eben aus anderen Gründen.
Ja,
Ja. Und das
das ist.
nimmt vielleicht auch noch mal so ein bisschen Druck raus, dieser Erektion nicht so eine große Bedeutung zuzuschreiben. Ja.
Genau, das ist dieser Unterschied zwischen wirklicher Lust für eine Person haben und das Körperliche dazu. Oder, ja. Also man hat mal so Forschung gemacht bei Menschen mit Vulva, in dem Fall. Die haben zum Beispiel eine körperliche Reaktion gezeigt auf Affen, die sich irgendwie sexuell betätigt haben. Also, und da geht man mal vielleicht davon aus, dass es jetzt nicht wirklich eine sexuelle Fantasie von denen war. Also, ja. Also da merkt man einfach gibt es einen Begriff, da fällt mir jetzt nicht ein, da gibt es irgendeinen Begriff, der das beschreibt, dass das nicht zusammenhängt. Ja, aber das ist genau das. Das ist ganz genau das. Und es ist deswegen auch bei Weitem nicht so wichtig, dass dieser Körper mitspielt, solange man im Geist, also im Kopf, Lust auf die Person hat.
Genau. Und wenn eben euer Partner, eure Partnerin, Partnerin auch sagt, dass er oder sie Lust auf euch hat, dann glaubt ihm oder ihr das auch ruhig. Macht das nicht an körperlichen Vorgängen fest. Genau, dann wäre die nächste Frage, was kann denn helfen, um die Standhaftigkeit zu verlängern?
Vielleicht auch einen ganz kurzen, ganz kurze Info. Also wenn, ich spreche jetzt direkt, wenn du Erektionsprobleme hast, und es hat keine körperliche Ursache, sondern eben so was Psychisches, also je jünger, desto wahrscheinlicher ist es was Psychisches, dann kann das dauern, bis dass das wieder funktioniert. Das ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, die wirklich auch Zeit in Anspruch nimmt. Da muss man oft Gelerntes wieder verlernen. Da muss man oft mit sich selbst so weit in Berührung gehen, wie man es davor noch nie gemacht hat, damit man zum Beispiel neue Berührungsarten auch erregend findet. Gerade wenn es so an gelernter Selbstbefriedigung, an dem halt hapert. Da ist ganz wichtig, dass man sich selbst Zeit lässt. Also sich selbst mal in ganz, ganz vielen Gewohnheiten und etc. etc., also was ich alles schon erwähnt habe, einmal hinterfragt und dann dran arbeitet und sich Zeit lässt. Das Gute ist, es wird dann auch funktionieren, also auch mit zum Beispiel Ernährung etc. Da gibt es echt wirklich viele Punkte, echt viele Fronten, an denen man was arbeiten kann. Und da ist echt wichtig, dass du dir Zeit lässt und dass du deinem Körper irgendwie sich umkalibrieren lässt. Ja. Da haben wir auch was aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wo das steht. Dum, dum, dum. Auch ein großer Punkt ist, gerade in einer Beziehung, aber auch wenn es jetzt keine Beziehung ist, dass die offene Kommunikation suchen. Also Kommunikation ist das Um und Auf bei allen Problemen, die man hat, in einer Partnerschaft, in einer Partnerinnenschaft, in einer Beziehung, in einem One-Night-Stand, whatever. Wenn man lernt, dass man sich selbst und seine eigenen Wünsche etc. oder seine eigenen Probleme verbalisiert, miteinander spricht drüber, ist es schon mal das Um und Auf. Weil erstens, man bereitet die andere Person darauf vor und man nimmt sich dadurch diesen Druck, dass die andere Person es vielleicht rausfindet. Und man nimmt sich dann nochmal zweitens den Druck, dass die andere Person dann auch nicht so enttäuscht ist, weil, also dieses Enttäuschtsein ist auch ein großer Punkt, wovon man sich fürchtet in so einem Kontext. Einfach weil die andere Person darauf vorbereitet ist. Also das ist keine Überraschung für sie und wenn es dann nicht funktioniert, dann weiß sie es, warum. Also das ist, glaube ich, ein großer, großer Punkt, auch die offene Kommunikation. Und dann auch durch die Kommunikation kann man auch dran arbeiten, also gemeinsam dran arbeiten. Ja. Also Standfestigkeit wird nicht von heute auf morgen super gut perfekt werden. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Alles mit sich selbst, also alles, woran man bei sich selbst arbeitet, das braucht Zeit. Das sind Prozesse, die einfach wirklich Geduld erfordern.
Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema Druck. Und da merkt man auch schon, dass es irgendwo auch allgegenwärtig einfach ist. Und ja, von Nachlassen der Standhaftigkeit oder wenn die Standhaftigkeit verlängert werden soll, geht es jetzt um das Thema Nachlassen der Erektion, wenn ein Kondom angewendet wird. Was kann da helfen?
Ja, also da habe ich eigentlich jetzt nur einen wirklichen Tipp. Und zwar, indem, dass man den Wert von einem Kondom, also ein Kondom einfach generell weniger Wert zuspricht. Kondom ist wichtig. Verwenden ist wichtig. Besonders wenn es keine fixere Beziehung ist, wo alles geklärt wurde. Aber ein Kondom kostet, wenn man es ganz hoch rechnet, irgendwie so um 1 Euro. Also das ist schon wirklich Markenkondom etc. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, nimmt man einfach ein zweites. Wenn es beim zweiten Mal nicht funktioniert, einfach ein drittes. Also da ist diese Gesundheit, die dahinter steckt, wenn man sich diesen Druck rausnimmt, dass es beim ersten Mal klappen muss. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann kann man alles hinschmeißen. Ne? Man hat ein Kondom vertan. Ist das die geistige Gesundheit viel, viel wichtiger. Also das auf alle Fälle. Ganz, ganz, ganz großer Punkt. Wenn du einen steifen Penis hast, Kondom raufgibst und der Penis dann nicht mehr steif ist, bitte das Kondom wechseln. Also das ist vielleicht wichtig in dem Kontext, einfach um die Sicherheit zu garantieren. Ja, deswegen einfach das nächste nehmen.
Jetzt ist die große Frage, wann sollte Mensch denn zum Arzt, zur Ärztin gehen?
Gute Frage. Meine Meinung dazu ist immer. Also, wir leben zum Glück beide, also du in Deutschland und ich in Österreich, in Ländern, wo das einfach möglich ist, wo man dann danach nicht irgendwie einen Berg Schulden am Rücken haben. Deswegen einfach ausnutzen, sobald man merkt, dass da irgendwas sein könnte, abchecken lassen. Das wäre das Optimale. Also, wir haben die Möglichkeit, warum nicht nutzen? Leider passiert das sehr oft nicht. Hat wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Wenn man jetzt irgendwie so gehemmt ist davor, dass man sich da zum Beispiel Hilfe sucht, gibt's so einen Test, den man selbst machen kann, damit man so ungefähr einschätzen kann, okay, ist es was Körperliches oder ist es was Psychisches? Und zwar ganz simpel funktioniert es bei der Selbstbefriedigung. Kriege ich bei der Selbstbefriedigung einen hoch? Ja oder nein? Wenn ja, dann funktioniert dein körperlicher Ablauf. Das heißt, du kannst deine Erektion bekommen. Wenn nein, dann hat's irgendwas. Und wenn nein, dann bitte, bitte, bitte zum Arzt gehen. Erektionsprobleme können behandelt werden. Erektionsprobleme sind aber auch oft Symptom von ganz vielen anderen Krankheiten, auf die man dann draufkommt, zum Beispiel. Auch Herzinfarkt ist nachgewiesen worden, dass das Menschen, die dann Herzinfarkt hatten, davor mal ein Erektionsproblem hatten. Diabetes hängt auch oft irgendwie in dem Zusammenhang. Herz-Kreislauf-Störungen etc. etc. Also da ist wirklich dann wichtig, wenn man merkt, okay, es könnte was Körperliches sein, auf alle Fälle abchecken lassen.
Über Medikamente haben wir noch nicht gesprochen, ne? Genau, also manchmal hängt eben auch eine Erektionsstörung mit der Einnahme von Medikamenten zusammen. Ich kenne das jetzt vor allem bei Antidepressiva. Ist es oder kann es eine Nebenwirkung sein? Und da würde ich euch auch einfach mal bitten zu schauen, okay, welche Medikamente müsst ihr vielleicht auch regelmäßig nehmen? Und da einfach mal in die Packungsbeilage zu schauen oder eben, wie es in der Werbung auch immer gesagt wird, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und da einfach mal schauen, ob da vielleicht tatsächlich dann die Erektionsstörungen auch noch eine Nebenwirkung sind, genau. Und falls ja, bitte nicht sofort das Medikament einfach absetzen, sondern eben mit dem Arzt, der Ärztin sprechen. Und ich hoffe, ihr habt da jemanden, dem oder der ihr da auch gut vertrauen könnt, bei dem oder der ihr euch gut aufgehoben fühlt. So dass man sagt, okay, neue Medikamentenvergabe, dass man vielleicht ein anderes Präparat ausprobiert oder einfach die weiteren Schritte bespricht. Ja.
Ja, voll. Also es gibt auch eben Antidepressiva, aber auch andere Medikamente. Es gibt so mittlerweile so viele Alternativprodukte. Und bis dann man wirklich das gefunden hat, was auf den eigenen Körper irgendwie passt, kann das dauern. Es heißt da wirklich einfach durchtesten, bis man halt wirklich dann da so möglichst also nebenwirkungsbefreit ist.
Genau. Genau, die nächste Frage, da geht es jetzt um das Thema Dating und Sexualleben. Nee, wir hatten ja jetzt nochmal über das Thema auch schambesetzt zu tun, also ob es stigmatisiert und schambesetzt ist. Da hast du ja gesagt, definitiv ja, es wird zu wenig in Anspruch genommen. Möchtest du da noch was zu sagen?
Ja, gerne. Also jetzt zum Arzt zu gehen, ist, also zu Arzt, zu Ärztin zu gehen, ist definitiv schambesetzt. Oder generell das Thema Erektionsprobleme, aber jetzt im Kontext vom ärztlichen Fachpersonal. Ich glaube einfach, wir leben in einer Gesellschaft, in der Schwäche zeigen was Negatives ist, was sehr schade ist, weil da werden einfach ganz, ganz viele Probleme ignoriert, bis dass man es nicht mehr ignorieren kann. Und dann gibt es auch meistens halt irgendwie weniger Abhilfen dagegen. Und generell das Thema Erektionsprobleme. Ich habe echt lernen müssen, dass das Menschen mit Penis untereinander sehr wenig darüber sprechen.
Das ist echt
Also,
schade.
ja. Also da ist es ganz, ganz wichtig, die Debatte zu eröffnen. Gerade wenn wir, wie er es gerade gesagt, also wenn Niki sagt, jeder zehnte Mann hat irgendwas in die Richtung oder, also man kennt definitiv irgendjemanden, also jeder zehnte Mann bis 39, danach wird's um einiges öfter. Also man kennt wirklich jemanden in die Richtung und da ist es einfach wichtig, dass man die Debatte eröffnet, dass man das Gefühl vermittelt, dass man nicht alleine ist, wie er es gerade gesagt, aber auch, dass es okay ist. Besonders, weil man eigentlich in fast allen Fällen was dagegen tun
Ja.
kann. Und offene Kommunikation ist mit sich selbst wichtig, mit der Partnerin, dem Partner wichtig, und dann auch im Freundeskreis. Also der Freundeskreis kann so eine immense Stütze sein. Besonders wenn es dann nicht irgendwie so abgetan wird, so, keine Ahnung, da kommt halt dann wieder toxische Maskulinität und so dazu. Aber extrem, extrem schambehaftetes Thema, tabuisiert, es wird kaum drüber gesprochen und das verstärkt einfach das Problem extrem. Und da braucht es, glaube ich, wenige, die sich einfach trauen, darüber zu sprechen. Die offen damit umgehen und einfach diesen Austausch. Was hilft bei dir? Ich merk's unter meiner, ist in meinem Freundeskreis, in meinem Freundinnenkreis andere Themen, aber es hilft, wenn man einfach im Thema Sexualität offen drüber spricht und jemanden einfach vermittelt, okay, dein Problem ist valide. Du hast ein gutes Recht, dass du dieses Problem hast. Dann lassen wir uns was einfallen, wie wir da helfen können.
Ja, das ist super wichtig. Das nächste Thema wäre jetzt, wenn das sich manche Personen dann ja auch Viagra verschreiben lassen müssen. Da ist es auch nochmal die Frage, ob das denn stigmatisiert und oder schambesetzt ist. Oder wie sieht es da generell erstmal aus? Was musst du jetzt auch nicht so tief ins Detail gehen, aber grob, dass man ungefähr weiß, okay, was ist Viagra eigentlich? Das ist ja, glaube ich, so das bekannteste Mittel. Ja.
Also das geht dann sehr in die medizinische Richtung. Viagra grundsätzlich, das ist ein Medikament, das man einnehmen kann, damit die Erektion funktioniert. Ja. An und für sich ist es ein Medikament, das echt, echt super ist, weil es Menschen die eigene Sexualität wiedergeben kann. Aber da geht es um jene Menschen, die wirklich körperliche Ursachen haben, wo es vielleicht auch nicht konkrete jetzt Lösungen gibt dafür. Da ist es super, weil einfach dann die Möglichkeit besteht, dass du wieder Sexualität erfahren kannst, mit dir selbst, mit anderen, etc. etc. Das Problem ist, und das habe ich jetzt echt die letzten Wochen verstärkt irgendwie mitbekommen, dass Viagra mittlerweile in der öffentlichen Debatte als das Standardmedikament für Männer dargestellt, also für Menschen mit Penis dargestellt wird. Also das finde ich wirklich erschreckend. Ich habe da einen Beitrag gelesen, gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wo halt irgendwie so die Grundannahme war, ja, jeder Mann verwendet das, weil es ist so toll. Also, es war amerikanisch, also US-amerikanisch, allerdings wissen wir, die Trends kommen dann auch gerne nach Europa. Das Problem bei Viagra ist diese Abhängigkeit, die man erzeugt, diese körperliche Abhängigkeit, also diese psychische Abhängigkeit, gerade für Menschen, die an Erektionsproblemen leiden, ist es dann dieser Quick Fix, nennen wir es einmal, diese leichte Lösung. Weil ja, wie gesagt, es dauert, man braucht Geduld, wenn man sich auf diese Art mit seinem eigenen Körper beschäftigt. Und da ist natürlich viele einwerfen und 3 Stunden später oder so funktioniert's, echt praktisch. Allerdings verliert man dann immer mehr und mehr das Vertrauen in den eigenen Körper, in die eigenen körperlichen Funktionen, Abläufe. Und das ist das große, große Problem. Also Viagra, gut, dass es existiert, weil es Menschen, also einigen Menschen wirklich, wirklich Hilfestellung leistet. Allerdings in der öffentlichen Debatte, so wie ich es gerade mitbekomme, ist es komplett eine sehr problematische Richtung. Ja.
Ja, super spannend auf jeden Fall.
Ja.
Wollen wir noch mal ein bisschen, also du hattest jetzt auch schon darüber gesprochen, oder die Frage war ja auch tatsächlich, ob der Mythos denn stimmt, dass wenn man Potenzmittel zu oft nimmt, die Erektionsstörung verschlimmert wird. Möchtest du dazu noch was sagen oder ergänzen?
Ja, also im Grunde ist es eben dieser Faktor. Also wenn du verlernst, dich selbst zu spüren, weil du dich abhängig machst von einem Medikament, wird es auf alle Fälle nicht besser. Und du fällst dann mehr in man verliert ja wirklich das Selbstvertrauen in den eigenen Penis. Man verlässt sich dann viel mehr auf dieses Medikament als auf die eigenen Körper. Und das ist das große Problem. Also das ist dieser Rattenschwanz, der dann entsteht. Und da sollte man echt aufpassen.
Genau. Und nochmal zum Thema Viagra, da kam nochmal die Frage rein, wie gefährlich ist Viagra eigentlich? Und da würde ich einfach auch nochmal sagen, am besten vielleicht nochmal mit dem Arzt der Ärztin sprechen und sich da einfach mal besser aufklären lassen, weil wir sind halt auch nicht dementsprechend medizinisch ausgebildet und da ist es vielleicht wirklich besser, sich vielleicht auch so ein bisschen zu informieren, Packungsbeilagen vielleicht auch mal zu lesen. Na, da gibt es ja auch ganz viele Nebenwirkungen, die eben entstehen können, aber auch sich von einem Arzt, der Ärztin vielleicht eine Meinung einzuholen, ob Viagra so das richtige Medikament in eurer Situation gerade für euch ist. Und ob das gerade zu euch passt.
Wichtiger Punkt. Also Viagra wird da ganz oft online bestellt. Also da fällt diese ärztliche Beratung komplett weg. Und deswegen, also alles bitte immer abklären. Also was ich da sage, ist nicht das Um und Auf. Also bitte abklären. Allerdings halt wirklich nicht einfach online bestellen und irgendwas schlucken.
Ja, es kann ja sein, dass da irgendwie, ich weiß auch nicht genau, oder ich kenne mich auch nicht so gut aus, wie sehr Medikamente verifiziert werden können müssen. Also ob es da irgendwie auch so eine Art Verifizierungsverfahren ist, dass das auch wirklich alles safe ist und dass da nicht noch irgendwelche anderen Stoffe mit drin sind. Und ja, wie es hergestellt wurde, von wo das tatsächlich herkommt. Von daher würde ich da auch echt immer auf Nummer sicher gehen und nochmal wirklich irgendwie mit einem Arzt, einer Ärztin sprechen. Genau. Thema Dating mit Erektionsstörung. Wie kann denn das Dating und Sexualleben mit einer Erektionsstörung aussehen? Oder wie kann man damit umgehen im Dating und Sexualleben?
Ja, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist sehr problembehaftet, weil ja, okay, wenn es in einer festen Beziehung stattfindet, dann hat man schon das Vertrauen zueinander, man arbeitet dran gemeinsam. Wenn jetzt die Beziehung neu ist, ist es, glaube ich, noch mehr tabuisiert. Allerdings führt halt das wieder dann dazu, dass man noch mehr in diese Angst reinfällt. Also mein Vorschlag ist da wirklich einfach ganz offen und ehrlich. Also Ehrlichkeit siegt immer, ist meine Meinung. Und gerade mit neuen Personen im Leben, es ist einfach hilfreich, wenn man die auf gewisse Dinge vorbereitet. Und leider ist es, also leider oder zum Glück ist es auch so, dass Menschen einfach verschiedene Ansichten von einer Beziehung haben. Und wenn du zum Beispiel wenn du eine Person triffst, die halt super sexuell ist und Du kannst der das im Moment nicht bieten und es ist eine neue Bekanntschaft, dann hat es vielleicht auch wenig Zukunft. Also es klingt super brutal, aber es ist halt einfach so. Menschen haben Ausgangssituationen und wenn es nicht zusammenpasst, dann passt es nicht. Und besser, man kommt gleich drauf, wie halt dann später. Es ist super, super brutal. Aber also das ist schon mal ganz wichtig. Also ich glaube, Ehrlichkeit siegt, wenn man es einfach ruhig anspricht, wenn man Personen darauf vorbereitet, dass es da vielleicht manchmal zu Problemchen kommen könnte, ist schon mal die halbe Miete. Dann das andere ist, das finde ich ein Spruch, den bin ich letztens gekommen. Die einzige Person, die deinen Penis braucht, um zu einem Orgasmus zu kommen, bist du selbst. Also selbst wenn der Orgasmus das Ziel ist, braucht dein Gegenüber, deine Gegenüber deinen Penis nicht dafür. Das ist vielleicht auch so ein Gedanke, der vielleicht hilft, dass man den eigenen Druck da rausnimmt, weil das ist es im Grunde. Wenn du eine andere Person befriedigen möchtest, gibt es andere Varianten, gibt es andere Möglichkeiten, egal ob jetzt mit Toys oder einfach nur anders. Also da gibt es ja wirklich extrem, extrem viele Möglichkeiten. Und da ist nicht nur dein Penis dafür verantwortlich, dass die andere Person eine schöne Zeit hat.
Das ist auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Message, ja.
Ja, finde ich auch. Also ich finde, das ist so das Um und Auf. Also man kann ein Sexleben haben mit Erektionsproblemen. Also das ist jetzt nicht das Ausscheidungskriterium schlechthin. Nein, es geht auch anders. Man muss halt ein bisschen Kreativität beweisen. Oder eigentlich nicht immer Kreativität, man muss halt wirklich nur diesen Fokus minimal verlegen und man kommt drauf, dass es viel mehr gibt. Ja, und dann natürlich, Sex ist mehr als nur Genitalverkehr.
Und ich denke gerade auch noch mal an das Thema erogene Zonen, weil man ja auch noch mal andere Zonen am Körper hat und das ja auch immer sehr individuell, die stimuliert werden können und manchmal braucht es dann auch gar nicht die Stimulation des Genitals, um einen Orgasmus zu bekommen. Das ist ja auch noch mal sehr spannend.
Ja, ganz, also es gibt so viele große Themen in diesem Zusammenhang.
Absolut.
Ganz, ganz großes Thema, sorry, ich sag das gern. Ist auch das, ja, also Männer, Menschen mit Penis, sorry, ich bin da noch sehr, also Menschen mit Penis haben oft das Gefühl, dass alles im Genitalbereich stattfinden muss. Bei sich selbst und bei anderen. Also man kennt es, dass Menschen jetzt ohne Penis oder Menschen mit Vulva mehr erogene Zonen haben oder mehr oder halt ja, also man verwendet mehr. Aber dass man das eigene Empfinden, das eigene Empfindsamsein am eigenen Körper jetzt als Mensch mit Penis auch erweitern kann, ist ein super spannender Bereich. Gut, dass du das angeschnitten hast. Also, da gibt's noch so viel mehr. Man, zum Beispiel Hoden. Ich meine, ja, die werden auch oft vergessen. Der Damm ist ein großer Punkt, wenn man also oder Prostata. Also die Prostata des Mannes oder des Menschen mit Penis wird mit der Klitoris verglichen. Ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis, dass man da noch mehr kann. Als nur wirklich diese eine Stimulation.
Das stimmt. Genau, die nächste, nee, das ist jetzt schon die vorletzte Frage quasi. Aber das hast du ja auch schon gesagt, ob man guten Sex trotz Erektionsstörung haben kann. Und das, wie du auch schon gesagt hast, kommt immer mit drauf an, mit dem Bild, was man von Sexualität hat, mit dem, was definiere ich als Sex. Und natürlich auch wieder, was ist eigentlich guter Sex? Das ist ja auch wieder super individuell. Wie sieht für wen sieht guter Sex irgendwie gleich aus, sage ich jetzt mal. Oder beziehungsweise es ist ja auch wieder sehr individuell, was man als guten Sex definiert. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, es kommt viel auf die Perspektive an und auf die Haltung, auf das, ja, auf das Mindset, ja, auch, ja, kann man auch so sagen, aber eben auch, ja.
Ja, also weil du es gerade so sagst, also Mindsets sind unfassbar stark. Also ich bin so großer Fan davon, an den eigenen Mindsets zu arbeiten. Ich bin da zum Beispiel gerade extrem drinnen, jetzt nicht im Sexualbereich, sondern woanders. Und das ist krass, was das mit einem selbst machen kann. Also wirklich, wenn man mal so hinterfragt, was sind die Glaubenssätze, an denen man selbst.
Genau, richtig.
Glaubenssätze sind das im Grunde. Und das ist richtig, richtig arg. Es ist meistens mitgegeben. Von Familie, Umkreis, Freunde, bla bla, also etc. etc. Und das ist richtig, richtig brutal, was man machen kann, wenn man seine eigenen Mindsets setzt. Und ja, vielleicht auch so ein Punkt.
Ja, und ich finde auch dieses über den Tellerrand schauen einfach so wichtig, dass es eben nicht nur die eine Form von Sexualität gibt, dass es nicht nur den einen guten Sex gibt, der uns nicht nur in Pornos, sondern auch in Filmen und Serien irgendwo vermittelt wird. Und ja, das ist auch noch mal super wichtig. Deshalb kann man die Frage auch gar nicht so mega konkret beantworten, wie sich das vielleicht einige auch wünschen. Weil da ganz, ganz viel Kopfsache ist. Aber das ist ja beim Sex sowieso immer oft so, dass es halt eben hauptsächlich Kopfsache einfach ist.
Ja, aber auch spannend, weil du es gerade nochmal angeschnitten hast, Film und Co. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also man erwartet sich ja eigentlich, dass Lust, Erregung etc. so spontan stattfindet. Also dieses spontane Geilheit und das Gehen, das ist richtig problematisch, weil also diese spontane Geilheit, das kennt man aus der ersten Phase seiner eigenen Sexualität, das ist diese Pubertätsphase. Da hat man das, da spielen die Hormone verrückt, da hat man das, da ist man einfach spontan geil. Später im Leben dann weniger, da gibt es dann noch die Phasen des frisch Verliebtseins, das kennt man vielleicht auch, wo es einfach wild hergeht, mal so. Weil einfach die Hormone da wieder extrem verrückt spielen. Also Hormone haben auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Standfestigkeit zum Beispiel des Penis. Ist das vielleicht auch ein ganz großer Punkt. Also Sex ist in ganz, ganz vielen Fällen diese Spontanität, die hat sie nicht. Also zumindest Erregung hat diese Spontanität nicht. Besonders dann, wenn es zum Beispiel längere Beziehung schon ist. Ja.
Ja, das stimmt. Genau. Dann kommt jetzt die letzte Frage, die ich all meinen Gästinnen stelle. Du hattest kurz Angst, ich weiß, ich mache eine mal. Alle, das ganz viele, bei denen ich das dann sage, die sind dann so, what? Noch eine Frage? Ja, aber ich finde die Frage immer ganz geil, weil ich dann den Leuten immer noch mal die Chance gebe, vielleicht noch mal was zu sagen, was jetzt so bisher keinen Raum gefunden hat und dass sie einfach das Schlusswort haben. Und zwar, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ja, also ganz grundsätzlich, Leute, ich hoffe, ich habe jetzt da nicht komplett herumgebrabbelt und habe so ein bisschen so einen roten Faden ziehen können. Es ist wirklich so, man kann viel machen. Also wenn du jetzt eine Person bist mit Erektionsproblemen, einer Erektionsstörung etc. etc., du kannst richtig viel machen. Das ist kein Schicksal, das jetzt irgendwie für den Rest deines Lebens dein Leben bestimmen muss oder deine Sexualität bestimmen muss. Du musst jetzt nicht der Sexualität auf immer Ade sagen. Nein, du kannst wirklich viel machen. Also entweder für dich alleine in Form von dich mal anders berühren, dich anders wahrzunehmen, dich anders zu fühlen. Oder halt dann auch mit einer Partnerin, mit einem Partner, mit mehreren, ganz egal. Einfach Kreativität im Sex beweisen und versuchen, deiner wahren Lust irgendwie auf die Spur zu kommen, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt. Dinge zu hinterfragen, die du noch nie hinterfragt hast. Ja, das Ja, ganz, ganz viele andere Sachen noch. Ich glaube, wir haben eh relativ viel abgedeckt. Nochmal, es ist echt kein Schicksal, das jetzt dich irgendwie getroffen hat und das war's jetzt. Es gibt richtig viel, okay, es gibt richtig viel, das du machen kannst. Und sei einfach ehrlich mit dir selbst, sei ehrlich mit Menschen in deinem Umfeld. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein guter Schlusssatz. Also Ehrlichkeit ist sicher immer eine Hilfe in dem Fall und Wissen, also lerne dich selbst kennen und lerne deinen Körper zu verstehen.
Ja, vielen Dank für diese wichtige Message. Und damit würde ich jetzt die Folge beenden. Macht euch noch eine schöne Woche. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.